Vorbereitung auf Weihnachten, zweiten Advent, tatsächlich schon der zweite Sonntag im Kirchenjahr. Und ich habe mich entschieden, dass ich den Abschluss mache von dieser Predigtreihe, die wir hatten, zum Thema Furcht des Herrn. Und da steigen wir ins Kapitel 3 ein, von den Sprüchen. Und ich habe ganz bewusst Bilder dazu ausgesucht. Und vielleicht merke ich da, wo dann manchmal vielleicht auch die Spannung drin ist. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Wenn wir an Weihnachten denken, dann denken wir an etwas sehr Schönes. Gott wird Mensch. Ich habe ein Bild gesucht. Gott kommt zu uns. Und eigentlich ist das eine unglaubliche Geschichte. Eben der Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf dieser Erde. Er schickt seinen Sohn. Eine gewaltige Geschichte. Und da drin nachher die Aufforderung an uns. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Und wenn wir jetzt bloß an Weihnachten denken, an ein kleines Baby, dann könnten wir uns auch vorstellen, wie viel Sinn macht das, den Leonie zu vertrauen, der jetzt noch nicht einmal laufen kann, oder? Irgendwo, dann hätten wir wirklich ganz ein einseitiges Bild. Aber wenn wir daran denken, dass der Gott seinen Sohn geschickt hat und seinen Sohn nachher auch Sünde und Tod und alles überwunden hat, dass er eben wirklich der ist, der als König einmal kommt, ihm zu vertrauen, ich glaube, das ist das Allerbeste, was wir tun können. Interessant ist auch, dass die Bibel uns davor warnt, dass wir uns auf unsere eigenen Ressourcen und unsere Stärken verlassen. Das ist nämlich die Alternative. Darum sagt das Wort Gottes weiter: Und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Wenn ihr die Bibel untersucht und einmal ein bisschen schaut, auf was sollen wir unser Vertrauen wirklich setzen, dann werdet ihr lesen, dass eigentlich im positiven Sinn auf jemanden zu vertrauen, das wir bloß braucht für Gott. Ab und zu auch für Menschen, aber eigentlich warnt uns die Bibel davor, uns auf andere oder eben auch auf uns selber zu verlassen. Und der Punkt ist eigentlich ganz einfach, wir sind Menschen. Und ihr wisst von eurem eigenen Leben, vielleicht auch aus Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit anderen, wie schnell zerbricht so eine Hoffnung auch. Vielleicht hast du dir mal etwas eingebildet auf deine eigene Stärke und hast gemerkt, wie schnell dass man mit der kann am Ende sein. Es langt irgend so ein Grippevirus und schon liegen wir flach. Oder wenn du Kopfweh hast, bist du so wie ich vielleicht auch noch bloß noch ein halber Mensch und es braucht so wenig. Da geht es aber nicht nur um die körperliche Kraft, sondern da geht es um unser Urteilungsvermögen. Und das finde ich ganz spannend. Wie oft denken wir, genau, unser Weg ist richtig, wir haben alles abgewogen und wir haben einfach die Faktoren übersehen. Weil es gibt auch Sachen, die können wir nicht bestimmen. Das Bild habt ihr auch gesehen im Rahmen dieser Reihe. Ich finde es etwas so Tolles, dass wir lesen dürfen, bei Gott ist Weisheit und Macht. Sein ist Rat und Einsicht. Unser menschliches Wissen und Erkennen hat Grenzen, auch wenn wir ganz gründlich und gewissenhaft vorgehen. In den Sprüchen 2, Vers 6 heißt es: Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Aus seinem Mund, wir dürfen heute auch sagen, auch aus seinem Wort. Und das haben wir ja eigentlich griffbereit, entweder auf dem Handy oder irgendwo auf dem Nachttisch oder auf dem Stubentisch. Und dort können wir schauen, was hat Gott uns zu sagen. Es ist ja spannend, dass der Heilige Geist uns an die Sachen erinnert, die Jesus uns gesagt hat, und die wissen wir aus seinem Wort. Wir dürfen Gott auch bitten. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Ich habe gedacht, ich habe gerne Geschenke. Da wissen ein paar Leute. Und dabei kommt es gar nicht so darauf an, ist es riesig oder klein. Für mich ist das so die Sprache der Liebe. Also wenn jemand mich einlädt zu einem wunderbaren Essen, das geniesse ich ein bisschen weniger. Aber wenn man mir irgendwie so eine Geschenke gibt, das ist etwas Cooles. Da freue ich mich drüber. Aber ich hätte überhaupt keine Freude, wenn du mir irgendein schönes Geschenk geben würdest, zum Beispiel zu Weihnachten, mit irgendetwas, wo ich genau weiss, da habe ich meine Schlagseite. Also wenn du mir einen Ratgeber schickst, über wie man immer sachlich bleibt bei jedem Gespräch, ich habe keine Freude. Genauso wie du vielleicht keine Freude hättest, wenn wieder ein paar kratzige Socken unter dem Christbaum liegen oder irgendetwas Nützliches. Oder? Ihr Damen, stellt euch vor, eure Herren würden euch einen Pack Damenbinden und schön verpackte Tampons schenken. Würdet ihr vielleicht auch sagen, ja, ist nützlich, aber danke vielmals. Aber irgendwie ist es das nicht, oder? Bei den Herren kommt mir jetzt gerade nichts in den Sinn. Aber es gibt da vielleicht auch etwas, das wahnsinnig nützlich wäre. Aber es würde dich einfach auch treffen und dabei wäre es vielleicht ganz etwas Sinnvolles. Gell? Und wenn wir eigentlich zu Gott gehen und sagen, mir fehlt Weisheit, dann stehen wir eigentlich, wenn wir nicht schlau sind, haben wir vielleicht das Gefühl, wir stehen wie Dummköpfe vor Gott, oder? Gott, ja, keine Ahnung, soll ich jetzt das machen oder jenes wählen? Soll ich jetzt dort hinzügeln oder diese Arbeitsstelle annehmen? Hey, ich bin doch selber schlau, ich habe doch selber denken, ich habe doch selber meine Wünsche. Und da kommt jemand wie ein Dummkopf zu Gott und sagt, Gott, sag mir doch, was soll ich machen? Aber auf der anderen Seite ist es eben überhaupt nicht dumm. Wenn mir jemand nämlich so einen Ratgeber schenkt und ich genau weiss, das ist meine Schwäche und an dem will ich arbeiten, bin ich vielleicht froh, wenn du den besten Autor ausgelesen hast, dich noch beraten lassen hast und mir dann das Buch total gut hilft. Aber eben reagieren immer verschieden auf diese Sachen. Eben wie bei den nützlichen Weihnachtsgeschenken, die du vielleicht auch nicht mit Begeisterung schon ausgepackt hast in deinem Leben. Aber Gott gibt uns das gern. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Das ist spannend. Gott sagt nicht, hey, das solltest du aber wissen. Hey, da hättest du jetzt selber müssen abwägen. Das macht Gott nicht. Wenn wir kommen und sagen, ich brauche Weisheit, ich brauche deine Weisheit, ich möchte das gern, den schenkt Gott gern. Finde ich ganz spannend. Aber eben, man muss erst kommen und sagen, eigentlich bräuchte ich nochmal ein Bärli Socken auf die Weihnachten. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Also nicht bloß teilweise irgendwie für die grossen Sachen im Leben, sondern von ganzem Herz für alles. Und spannend ist, dass eigentlich der nächste Vers, der gerade erklärt, was gemeint ist von ganzem Herzen. Achte auf ihn, was immer du tust. Achte auf ihn. Immanuel, gell, singen wir und wissen wir während der Adventszeit, Immanuel, Gott ist mit uns, wir freuen uns auf den, der kommt. Das ist die gute und die schöne Seite. Gott wird für immer an unserer Seite sein. Die Frage ist aber, wie sieht es von unserer Seite her aus? Achten wir auch auf ihn? Ist er uns vor Augen in allem, was wir tun? Eben, ich glaube, von ganzem Herzen bedeutet eigentlich in der Anwendung, auf ihn zu achten in allem, was wir tun. Oder eben, sind wir dann dort wieder autonom, wissen wir es dann wieder besser. Ich merke, spätestens dann, wenn es irgendwie schwierig wird, dann hoffe ich einmal schon, dass Jesus noch neben mir mitläuft. Aber da ist es eigentlich umgekehrt. Ich achte ganz bewusst auf ihn. In den Sachen, die mir ringfallen, dort vielleicht dann mit einem grossen Dank, aber auch bei schwierigen Sachen. Und die Verheißung, die kommt auch, dann ebnet er dir den Weg. Im Leben gibt es so einen Haufen Stolpersteine. Und wer schon mal irgendwie wirklich über einen Stolperstein ausgestolpert ist, der weiß, das sind nicht so schöne Erfahrungen. Aber spätestens dann, wenn du irgendwo stolperst, dann ist es gut, dich auch zu fragen, bin ich denn immer noch auf dem Weg, wo Gott mir vor Augen ist. Es hat mich gefreut, Franz, dass du gesagt hast, in all dem Stress, den du auch erlebst jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass du dir einfach Zeit nimmst für Jesus. Und das ist das, was wir müssen. Das kann vielleicht ein kurzer Moment sein, aber ich würde es euch sehr empfehlen, tut das irgendwo in euren Alltag einbauen. Weil eben, so schnell ist alles andere auch noch da Und wenn man dann am Schluss vielleicht noch Gott hat, dann schläfst du vielleicht bloß noch erschöpft und frustriert auf deinem Rüssi ein. Nimm dir eine gute Zeit für Gott. Sein Name ist Programm. Warum? Und das ist ja das, mit dem Gott ebnet uns den Weg. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Die Frage ist, was heisst es, Gott zu lieben? Im 1. Johannes steht, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und darum macht es eben Sinn, dass das Wort Gottes uns im Alten Testament sagt, wir sollen auf Gott achten. Weil wenn ich auf ihn achte und das tue, was er mir sagt, seine Gebote befolgen, und Gebot bedeutet ja meine innere Ausrichtung, das sind Gebote, auf das, wo ich mich innerlich ausrichten sollte. Da geht es gar nicht so fest darum, dass es jedes Mal gelingt. Wenn es meine innere Ausrichtung ist, dass ich eigentlich jedem Mensch in Liebe und Wertschätzung begegnen will, dann wird das einmal mehr und einmal weniger klappen. Je nachdem, wie ich mich dabei verhalte oder wie ich mich auch herausgefordert fühle in einer Situation. Aber es soll meine Haltung sein. Und Gebot halten bedeutet, ich tue mich innerlich auf das ganz fest ausrichten. Und das zeigt die Liebe zu Gott. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Da hätte ich auch gern schon mit dem Johannes darüber diskutiert. Aber wir müssen weiterlesen. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Und das ist das, was uns Mut machen darf, wenn es uns vielleicht wirklich auf die Nase gehauen hat. Weil ich ein Kind Gottes bin, bin ich nicht bloß natürlich, sondern auch ein bisschen übernatürlich. Dann ist tatsächlich ein göttlicher Funken in meinem Leben. Nämlich der Geist Gottes. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt, eben über die Sachen, die so schwierig sind? Nur der, der glaubt, da könnte man jetzt auch anschreiben, nur der, der vertraut, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Merke, das hat alles einen Zusammenhang. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, wenn ich ihn vor Augen habe, wenn ich auf das vertraue, wer er ist, dann passiert etwas in meinem Leben, wo ich auch über Sachen hinweg kann kommen, wo ich sonst einfach mit Bodenhaftung auf dem Boden bleiben. Ich habe wirklich über so Sachen auch anfangen, der Sieger zu sein. Dort, wo Stolpersteine sind. Halte dich nicht selbst für weise. Ich finde, das ist ein Gratis-Tipp aus der Bibel. Und macht auch Sinn. Je älter das ich werde, umso mehr merke ich, das stimmt bei mir und teilweise auch bei meinen Mitmenschen. Siehst du jemand, der sich selbst für weise hält? Mehr Hoffnung gibt es für einen Toren, man könnte auch sagen, für einen Dummen, als für ihn. Klingt noch brutal, he? Aber eigentlich stimmt es. Also wenn ich denke, ich weiß es besser wie Gott und ich brauche ihn nicht, das ist so eine Illusion. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Gell? Wenn jemand sagt, ich weiß alles, dann weiß ich, dass er noch lange nicht alles weiß. Aber wenn jemand sagt, ich weiß nicht alles, dann ist dieser Person auch bewusst, dass er weiter forschen muss, dass er auch weiter sich investieren muss. Wenn du schon alles über Gott weißt und darum die Bibel nicht mehr liest, ja, dann wirst du auch nichts mehr Neues entdecken. Wenn du aber sagst, hey, Gott muss so gross sein, dass ich gar noch nicht alles verstanden habe, ich gehe weiter schauen, ich gehe weiter forschen, dann wirst du Sachen entdecken. Für mich ist einmal so eine Entdeckergruppe auch das Gipfeli-Treffen am Freitagmorgen. Und jetzt wird es ganz spannend. Jemand nimmt die Studienbibel einmal mit. Jemand anders weiss, ich hätte eine Bibel dabei, wo die Anmerkungen unten drauf stehen. Und jemand hat das letzte Mal nachgegoogelt, wer der Gallio war. Und ich finde das schön. Da merke ich, da bin ich jetzt in so einer Forschergruppe drin. Ich werde mich weiterhin sehr gut vorbereiten auf die Freitagmorgen. Weil wenn ich jetzt irgendetwas erzähle, was entweder an der Oberfläche bleibt oder was gar nicht stimmt, dann werde ich Leute haben, die sagen, ich habe da auch genau angehört, ich habe mich auch informiert und da ist etwas nicht ganz koscher. Aber das gefällt mir, weil es geht ja nicht darum, dass wir Bibelexperten werden, sondern es geht darum, dass wir möglichst gut verstehen, wie hat es Gott gemeint auch für uns. Und spannend ist dann immer, wenn wir zu der Isabella kommen und sagen, Isabella, das ist jetzt ein Vers für dich, den musst du vorlesen. Und sie liest uns immer vor, was Gott denn tun hat, manchmal innerhalb von einer kurzen Zeit oder manchmal über eine lange Zeit. Und sie darf immer lesen, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, dass es eine Einheit und eine Liebe gegeben hat in der Gemeinde. Das ist der Isabella ihrem Part. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir sagen, hey, genau das möchten wir. Und wenn es ganz streng muss tönen, dann muss einmal der Walter vorlesen. Der hat schon ganz böse Leute müssen zitieren. Aber es geht um das. Aber eben in dem Moment, wo man sagt, hey, kenne ich schon, brauche ich nicht, vergiss es, ist so schade, weil man verpasst es. Darum eben lieber nicht in den eigenen Augen weise sein und nachfragen bei Gott. Der Vers geht so weiter. Halte dich nicht selbst für weise, sondern fürchte den Herrn. Also jemand, der schon alles weiß, was sich nichts sagen lässt, der wird nicht den Herrn fürchten. Furcht vom Herrn beinhaltet Furcht, Ehrerbietung, Hochachtung und bringt die Haltung von der Anbetung, Unterordnung und vom Gehorsam hervor. Und die grosse Frage ist ja, was haben wir davon? Und ich glaube ziemlich viel. Wir dürfen vor dem Gott stehen, wo wir merken, der ist noch viel grösser, wie das ich gedacht habe. Wir dürfen auch in eine Geborgenheit hineinkommen, wo wir wissen, hey, und der Gott steht mir zur Seite, er ist auf meiner Seite. Und bei allem vielleicht auch Verschrecken und auch unguten Momenten, weil wir einfach merken, ich stand da etwas gegenüber, wo ich auch merke, da stand ich nicht einfach jetzt tadellos da, ist doch eine riesengroße Chance, eben das Leben in eine andere Richtung zu lenken und neue Prioritäten zu setzen. Und eben, es geht ja nicht darum, dahinter gemerkt, es geht nicht darum, dass man einfach 100'000 Regeln abarbeitet, sondern es geht darum, um die Beziehung zu Gott. Das andere wäre vielleicht viel einfacher, wenn ich euch würde sagen, welche 10 Gebote ihr nächste Woche solltet halten und wenn ihr das gemacht habt, dann ist Gott zufrieden mit euch. Könnt ihr da abhökeln, oder? Das ist viel schwieriger, aber ist auch viel schöner. Ich hätte lieber eine Liebesbeziehung zu einem Richter wie eine Liebesbeziehung zu einem Gesetzbuch. Gut, kommt darauf an, wie der Richter ist. Ist es neutestamentlich, die ganze Geschichte? Das ist manchmal auch so ein bisschen die Frage. Der Paulus sagt, mein Auftrag ist es, zur Ehre seines Namens, Menschen aus allen Völkern dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott im Gehorsam unterstellen und ihm vertrauen. Oder aller Elberfelder, zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Das ärgert dich vielleicht manchmal, mich auch. Wir müssen Gott folgen. Aber das gehört auch ins Neue Testament hinein. Aber schön ist, wenn wir nicht nur folgen, weil wir müssen, sondern aus Liebe. Und dazu gehört etwas, ganz ein praktischer Tipp, und für das finde ich die Sprüche genial. Und meide das Böse. Ich habe gemerkt, dass so die Farbe, gelb, orange und auch ein bisschen blau, das gehört für mich fast ein bisschen zu Weihnachten. Das ist für mich fast ein bisschen ein Weihnachtsbild. Und die haben da tatsächlich vor ein paar Jahren in Deutschland eine Aktion gemacht. Du hast bei der Sixt ein Auto mieten, viel günstiger. Und ich finde das auch spannend unter dem Motto, der Umweg ist das Ziel. Stillen Sie Ihren Kurvenhunger. Also da hat man jemandem ein Auto, das Mietauto angeboten, wo man ganz einen Haufen Kilometer damit machen kann, das kann geniessen, mit dem Auto umeinanderzufahren und das schön zu finden. Weil meistens machen wir ja nicht unbedingt gerne Umweg. Aber ich glaube, wenn es ums Böse geht, ist der Umweg wirklich das Ziel. Da müssen wir vielleicht ausweichen, da müssen wir eine Kurve machen. Schade ist einfach, wenn du Bilder suchst mit Ausweichen, dann hast du meistens irgendwo ein Auto, das am Schluss im Graben liegt. Und eben irgendjemand ist an einem Wildtier ausgewichen, so in dieser Zeit, wo es so dunkel ist und ist dann selber im Graben hineingelegen. Da ist es nicht. Sondern da ist eigentlich ganz das Gegenteil. Ich weiche dem Bösen aus. Und wenn du merkst, da ist etwas, was nicht gut ist, eben sei es in deinem Charakter oder in dem, was passiert, geh dem Bösen aus dem Weg. Der Umweg ist das Ziel. Meide das Böse. Man könnte auch sagen, von der eingeschlagenen richtig abbiegen. Vielleicht merkst du jetzt, würde ich auch am liebsten am anderen angurgeln. Und dann ist es vielleicht gut, das nicht zu machen, sondern zu sagen, ich gehe jetzt heim oder ich gehe jetzt aufs WC oder jetzt müssen wir das Gespräch hier beenden. Meidet das Böse, geht ihm aus dem Weg. Der Johannes schreibt, lieber Freund, lass dir nicht das Böse als Vorbild dienen, sondern das Gute. Also wie du mir, so ich dir, kannst vergessen, wenn dich jemand hässig macht. Nimm das Gute zum Vorbild. Wer tut, was gut ist, stammt von Gott. Wer tut, was böse ist, hat nichts von Gott begriffen. Ich bin froh, dass Johannes das so formuliert. Jesus hat auch schon schärfere Worte gebraucht. Aber da spricht er zu Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Die Frage ist, was habe ich davon, von dem allem? Wir sind ja bei den Sprüchen, Sprüche 3, Vers 8. Das ist gut für deine Gesundheit. Habt ihr das auch schon gemerkt, wenn ihr euch richtig über etwas aufregt, dass euch das nicht gut tut? Also man kann Bauchweh bekommen, man kann Herzinfarkt bekommen, alles Mögliche. Aber wenn wir das tun, wenn wir Gott ernst nehmen, wenn wir ihn fürchten, wenn wir das Böse meiden, heisst es am Schluss, das ist gut für deine Gesundheit. Man könnte übersetzen, bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. In der Bibel gibt es so zwei grosse Kategorien. Man könnte sagen, das eine ist Zuspruch und das andere ist Anspruch. Zuspruch ist immer all das, was Gott mir schenkt, an Verheißungen, das, was er mir Gutes zusagt, das, was er mir möchte geben. Und Anspruch ist das, was er von mir erwartet. Ich habe lieber Zuspruch, aber den Anspruch brauche ich auch. Weil sonst verändert sich nichts in meinem Leben. Aber wenn ich auf das eingehe, dann habe ich da eine mega Verheißung. Es tut einfach besser, mit Gott im Reinen zu sein, seine Wege zu gehen, keine krumme Touren zu machen. Das lohnt sich. Vielleicht eben dann auch, wenn man mit jemandem in einem Streit ist, eben zu vergehen, wieder loszulassen, wieder aufzustehen. Das tut uns viel besser, wie wenn wir an gewissen Sachen festheben. Oder vielleicht auch von etwas im Abschied nehmen, wo man merkt, das kann ich nicht mehr verändern. Gell, das ist ja so, wenn irgendjemand sich verliebt und dann geht die Beziehung auseinander. Und dann sagst du an einem Teenager, musst nicht traurig sein, du wirst ganz sicher deine zukünftige Frau noch kennenlernen. Ja, das kannst du schon sagen. Aber da ist jetzt eine Welt kaputt. Wenn man ein bisschen älter ist, weiss man, dann habe ich mich noch 2-3 Mal in den Falschen verliebt und dann ist dann der Richtige oder die Richtige doch noch auftaucht. Das ist so einfach, dann so zu sagen, so aus einer Lebensweisheit heraus. Aber der junge Mensch, oder vielleicht auch der schon ein bisschen weniger junge Mensch, wird erleben, wenn er Sachen loslassen kann, die man nicht ändern kann. Einfach wieder in Gottes Hände gehen und ihm wirklich wieder vertrauen, dann kommt auch wieder ein Frieden in eine Situation hinein. Und das belebt mit neuer Kraft. Mehr wie Zitronen und Ingwerwurzeln. Jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt. Ich bin noch überrascht gewesen, was da alles in dem Abschnitt drin ist. Er weiss dem Herrn Ehre. Ihr kennt die 3 Herren da, die sind recht lang unterwegs gewesen. Ist übrigens spannend, die sind ja angekommen, wo Jesus etwa 2 gewesen ist. Und ich habe mich dann gefragt, Jesus hätte da wahrscheinlich schon rumlaufen können. Und die kommen da nicht mehr zu einem Baby in der Krippe, sondern zu so einem Krabbelkind. Ist doch ganz spannend, oder? Und die bringen dem kleinen Kind da ihre schönen Geschichten. Und manchmal, wenn wir so Sonntagsschule haben oder Familiengottesdienst, dann reden wir auch davon, was bringe ich am Heiland? Wir haben das einmal gemacht, glaube ich, letztes Jahr, wo jeder von euch in die Schachtel hineingeschrieben hat, was er Jesus schenkt an der Weihnacht. Mögt ihr euch noch erinnern? Ihr habt ja nicht Namen draufgeschrieben. Ich habe dann irgendwann die Schachtel wieder zusammengefaltet, habe die Zettel rausgenommen Und ich würde sagen, 99% von euch haben genau das Gleiche drin geschrieben. Ich schenke Jesus mein Herz. Ich schenke Jesus mein Leben. Und ich glaube, das ist wirklich das Größte, was man Jesus geben könnte. Jetzt schauen wir mal, was in den Sprüchen steht. Und ihr werdet gerade merken, nachher, warum das denn der übernächste Vers auch wichtig ist. Erweise dem Herrn Ehre mit deinem Besitz. Scheibkleister. Jetzt geht es ans Portemonnaie. Überlass ihm die besten Früchte deiner Ernte. Also, du musst deine Zahlungen machen. Vielleicht hat dir der Dauerauftrag für die Gemeinde auch schon wehtun, ja? Weil er geht dann einfach ein paar hundert Franken weg und die sind dann nicht mehr zur Verfügung. Und das ist übrigens die einzige Anweisung, die mit dem Dienst an Gott zu tun hat, in den Sprüchen im Alten Testament. Die einzige. Und jetzt ist spannend, wir sollen auf Gott vertrauen. Wir sollen mit dem ganzen Herz das tun. Wir sollen auf ihn achten in allen in unseren Wegen. Und jetzt kommt so eine Frechheit mitten in dem Text. Jetzt will Gott auch etwas von meinen Finanzen. Und zwar nicht das, was am Schluss bleibt, das, was ich alles nicht aufgegessen habe, sondern überlass ihm die besten, eigentlich auch die ersten Früchte deiner Ernte. Und jetzt kann ich mich wieder entscheiden. Finde ich das eine gescheite Idee oder nicht? Weiss ich es besser, dann hebe ich es lieber zurück und verwalte das anders. Oder habe ich den Mut und sage, mal, das mache ich jetzt einfach so. Die besten Früchte, die schenke ich Gott. Und jetzt müsst ihr schauen. Das ist wieder die Verheißung. Dann werden deine Vorratskammern reichlich gefüllt sein. Und der Most in deinen Fässern wird überfließen. Gott verspricht, dass wenn wir unseren Teil tun, er wird für unseren Lebensunterhalt sorgen. Ist Luxus inbegriffen? Jein. Ich meine, ist schon Luxus, dass wir einen Kühlschrank haben? Ist schon Luxus, dass wir eine warme Wohnung haben? Wenn wir hier vergleichen mit anderen auf der Welt, ist es sogar ein Luxus, dass wir eine Toilette haben. Vielleicht hast du sogar zwei in deiner Wohnung. Aber du hast eine, du musst nicht voraus irgendwie oder irgendwie ein Kessel oder irgend so etwas. Ausser du machst Campingferien, dann lohnt es sich da irgendwie so ein Chemie-Klo zu haben. Aber das ist spannend. Das habe ich ganz spannend gefunden. Jetzt müsst ihr schauen, jetzt gehen wir in die Schlussrunde. Ich hoffe, euch geht es vielleicht ein bisschen so. Vielleicht habt ihr euch jetzt geärgert. Und was kommt als nächstes? Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der Herr dich streng erzieht. Ärgert euch das manchmal auch, was Gott von euch erwartet, oder nicht? Da mit den Finanzen ärgert euch das nicht. Ich höre das öfter mal, dass man in der Gemeinde nicht über Finanzen reden sollte. Das Problem ist, der Franz gibt Geld aus, einen Haufen, und das muss irgendwie reinkommen. Nein, wir haben ja miteinander ja gesagt, auch für miteinander die Gemeinde auch finanzieren, zu schauen, dass man die Heizung zahlt, dass mein Lohn zahlt ist, dass man die Ausgaben der Teams zahlt. Haben wir eigentlich alle miteinander ja gesagt. Und vielleicht schiesse ich manchmal auch an. Eben, ich bin nicht ein begeisterter Steuerzahler. Ich mache es, weil ich weiss, es ist gerecht, aber Begeisterung, die halten sich in Grenzen. Ich würde es schöner finden, wenn ihr alle könntet Steuern in die Gemeinde investieren und die nicht mehr müsstet dem Staat zahlen. Das würde ich toll finden. Aber dann müsste man wahrscheinlich helfen, Strassen bauen und so weiter. Nein, ich glaube, es ist gut, so wie es ist. Aber ich finde es ganz interessant, genau an dem Punkt kommt nachher das. Manchmal regen wir uns aber einfach auf. Sei nicht aufgebracht, wenn er dich zurechtweist. Ich habe nicht gern, wenn man mich das Recht weist auf der anderen Seite, dann ist da eine riesige Chance drin. Weil dann komme ich wieder auf den richtigen Weg. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge, so wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. Ja, und ihr wisst, ein paar von euch wissen, das ist ein neutestamentliches Zitat. Da hat der Hebräerbriefschreiber nämlich wieder aufgenommen. Wir schauen uns das noch geschwind an. Dort ist es noch ein bisschen besser ausformuliert und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Jetzt muss ich aber vielleicht eine Klammer machen. Es gibt auch Väter, die haben ihre Kinder nicht gut erzogen. Das gibt es. Nicht, weil sie Fehler gemacht haben. Ein Vater macht Fehler, so oder so. Aber es gibt auch Väter, die machen ganz schlimme Erziehungsfehler. Das dürfen wir jetzt nicht mit drin nehmen. Aber stellt euch vor, ein Vater, der es echt gut meint, der die Entwicklung von dem Sohn oder von dieser Tochter im Auge hat. Und eben vor einem Vater, der erzieht, hat man Respekt. Eben, vielleicht könnte man auch sagen, man fürchtet den Vater. Es darf nicht so weit gehen, dass man Angst hat vor dem Vater, weil der einem zu Tod schlägt, weil irgendetwas ist. Aber Respekt hat man vor ihnen. Und spannend ist ja, warum tut den Vater erziehen? Oder auch eine Mutter? Beziehungsweise das noch zuerst. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Eben, kommt ein bisschen darauf an, wie du deinem Vater gegenüber Respekt gehabt hast oder nicht. Aber in einer gesunden Art und Weise habe ich jetzt auch Respekt vor Gott und ich behandle ihn eigentlich wie mein Vater im Himmel. Eben, gell, ist beides. Du darfst auch beim Papi auf Knie sitzen. Du darfst seine Liebe geniessen. Aber er tut dich auch erziehen, wenn du Sachen machst, die nicht in Ordnung sind. Warum? Wieder der grosse Segen für uns, denn sich ihm unterzuordnen, dem Vater im Himmel, bedeutet wahres Leben. Nicht in Opposition gegen Gott, sondern in der Unterordnung von ihm. Dort kannst du anfangen aufzuschnaufen. Dort fängt es daran gut zu gehen. Aber genau so wie Kinder rebellieren, weil sie halt eben jetzt das nicht will, was die Mutter oder was der Vater will. Warum dass es nicht einsichtig ist, dass man jetzt nicht einfach zum Mittag bloß Guetzli isst während der Advents- und Weihnachtszeit. Warum dass jetzt der Kogel Brokkoli trotzdem haben muss. Und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Dass das Kind vielleicht nicht einsehen, verstand ich auch. Aber mich dunkt es manchmal, sehen wir auch nicht ein. Warum soll ich das machen, was Gott sagt? Ich sehe es nicht ein und ich mache es anders. Aber eigentlich, eben, könnte ich aufschnaufen, käme ich in eine Freiheit rein, wenn ich das machen würde, was er sagt. Weil Gott hat keine schlechten Absichten mit uns. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Hoffentlich nicht länger wie bis 18. Weil dann ist dein Erziehungsauftrag beendet. Dann solltest du auch einen Sohn oder eine Tochter haben, der selber von dir weiss, was ist richtig, was ist falsch. Und entscheiden und ausbaden müssen die erwachsenen Kinder das dann selber. Und ich finde das spannend hier in der neuen Genfer Übersetzung. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Väter haben das Ideal, wie sie vielleicht selber gern hätten wollen sein oder wie ihre Söhne und Töchter sollten rauskommen. Und zu dem Ideal hin erziehen sie ihre Kinder. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Und jetzt ist die Frage, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an? Vor allem bei diesen Punkten, wo ich mich einfach aufrege, weil Gott etwas anderes will und ich weiß, da stand ich daneben. Und merke, jetzt kommt es darauf an, was habe ich für Gottes Bild. Weil wenn ich glaube, dass es Gott nur gut mit mir meint, dann könnte ich ja auch anfangen, gewisse Sachen so machen, wie er sich das vorstellt. Wenn ich ihm aber misstraue, wenn ich nicht ihm vertraue von ganzem Herz, wenn ich eben denke, wenn ich es mache, dann komme ich am Schluss zu kurz und es schadet mir. Und am Schluss habe ich zwei auf dem Rücken. Dann mache ich es eben so, wie ich es für richtig finde. Macht euch unbedingt Gedanken über diese Sachen, eben auch in der Erziehung. Was dient unserem Sohn, unserer Tochter am besten? Und nicht einfach bloß, weil mein Vater und mein Großvater, die haben das alle auch so gemacht und darum muss mein Sohn jetzt auch. Nein, überlegt euch, was dient deinem Sohn, deinem Kind, deiner Tochter? Was dient dem am besten? Bei Gott, er weiß, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so. Wow, das war für mich eine Offenbarung, wie dass man in der Gottesfurcht Gottes Erkenntnis findet. Das ist das Ziel von Gott. Dass wir an seiner Herrlichkeit Anteil überkommen. Na gut, wir können es besser wissen und das uns nicht erzeugen lassen und unseren Weg gehen, können wir auch. Aber die Geschenke, die da sind, das gefällt mir, das finde ich attraktiv. Das bedeutet auch, dass ich in eine ganz nahe und enge Beziehung zu Gott kann kommen. Weil das passt dann wieder. Heilig und heilig passt zusammen. Rebellisch und heilig passt nicht zusammen. Und das ist das Ziel der Erziehung von Gott. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Wieso froh, die Bibel ist so ehrlich und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Ich habe von einem Pastor gelesen, der hat auch einen Vater gehabt, der relativ streng war und seinen Sohn so auch erzogen hat. Und dann hat der vierte Klasse wirklich etwas Saudummes gemacht mit anderen Jungs. Und das ist rausgekommen. Und der Vater hat gewusst, mein Sohnemann, der entwischt mir jetzt nicht. Der Vater ist zu der Schule gegangen und hat bei der grossen Tür vom Schulhaus gewartet, bis sein Sohn rauskommt. Und dann hat er ihn an der Hand genommen und dann haben sie miteinander die Sache geklärt. Der Pastorensohn hat gesagt, mir ist etwas aufgefallen, der Vater hat bloß mich abgeholt. Alle anderen, die mitgemacht haben, die waren ihm gleich. Er hat bloß mich geholt und hat mir die Heitli weitergelesen. Und schau, warum hat der Vater bloß den einen geholt? Weil es sein Sohn ist. Warum hat er ihm die Levite gelesen? Weil er nicht wollte, dass sein Sohn in diese Richtung sich weiterentwickelt. Sondern dass aus ihm etwas anderes darf gehen, wie einfach so ein Lausbub, der anderen schadet. Und das ist eigentlich das Gute. Wenn Gott dich erzieht, macht er das, weil du ihm so am Herzen bist, weil er dich gern hat. Wärst du ihm egal, würde sich Gott sagen, weißt du was, mach was du willst. Mir fällt auf, wenn ich die Bibel lese, dass immer dort, wo Gott Menschen laufen lassen hat, weil sie nicht haben wollen, seine Wege gehen, das war nie ein Segen gewesen. Wenn Gott zu dir würde sagen, mach doch was du willst. Gang. Entscheid selber. Dann kommt das nicht gut. Also lieber, bet lieber, Vater im Himmel, wenn ich mich dargestellt habe, wenn ich es weiss oder wenn ich es nicht weiss, hol mich gerade nach der Schule ab. Lies mir die Levite, dann kann ich die Sache wieder in Ordnung bringen und dann kann ich auch lernen, um was es geht, wie man mit dir lebt. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Und dann habe ich gemerkt, das möchte ich. Und dann habe ich gesucht, essbarer Weihnachtsbaumschmuck. Gell, ihr wisst, so an einem Baum, da wachsen kein Lebkuchenherzchen. Aber das ist das, wo Gott in unser Leben hineinlegt. Er legt Früchte in mein Leben hinein, wenn ich mich erzeugen lasse. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Friede mit Gott, Friede mit dir selber, Friede mit anderen. Umfassend, das ist das, was Gott möchte schenken. Und Gerechtigkeit, das ist ein Beziehungsbegriff. Gerechtigkeit bedeutet, ich bin okay vor Gott. Und das ist das, was ich möchte in meiner Beziehung zu Gott haben. Aber das geht offensichtlich nicht ohne Erziehung. Das geht nicht ohne, dass ich mich vielleicht aufrege, weil Gott mir neimet auf die Füße gestanden ist. Und es geht nicht ohne, dass ich mir etwas sagen lasse und dann eben auch meinen Kurs ändere. Und dann kommt die Ermutigung. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie. Weil da passiert vielleicht auch, dass man dem wirklich entmutigt ist. Und da sagt Gott, nein, pack's nochmal an. Es gibt ein Lied auf Englisch, Driving Home for Christmas, Heimfahren für die Weihnacht. Und der macht das. Das habe ich wegen Sven genommen, weil er ein Velofahrer ist, so wie der Rolf auch. Das ist nicht so ganz so leicht, wenn ich dort den Tannenbaum mit meinem Velo heimfahren muss. Aber wie schön ist, wenn ich sage, hey, und trotz meiner Herausforderung, trotzdem, was nicht so einfach ist, ich mache es trotzdem. Ich gehe in die Nähe von Gott, ich laufe mit ihm, ich mache das. und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Und das hat mir gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen recht früh, habe ich gemerkt, ich glaube, das muss ich machen. Bei gewissen Sachen muss ich mich jetzt einfach entscheiden und da durchgehen. Und das ist jetzt einfach keine Diskussion mehr. Keine Diskussion, mache ich es jetzt gleich noch so, ärgere ich mich jetzt gleich noch über die Person, habe ich da jetzt das Gefühl, ich weiß es gleich noch besser, dass ich mir da einfach sage, so, und jetzt schlage ich die Richtung ein und da bleibe ich drauf. Und ich glaube, das bringt uns schlussendlich auch als richtige Ziel, wenn wir das machen, in Bezug auf Gott und sein Wort. Und jetzt gleich noch einen mit dem Auto. Der Sprüch 4, Vers 26 und 27 heisst: Überlege genau, welchen Weg du einschlägst. Und dann geh ihn mit festem Schritt. Weiche nicht nach rechts oder links ab. Und wenn du jetzt sagst, aber Susi, vorhin hast du gerade noch gesagt, der Umweg ist das Ziel. Stimmt, Umweg ums Böse herum. Aber da kommt da Gott sei Dank auch. Weiche nicht nach rechts oder links ab, halte dich vom Bösen fern. Und das ist wirklich etwas, wo man sich manchmal Schwierigkeiten kann ersparen, wenn man sich vom Bösen fernhält. Mach nicht Sachen, die irgendwo ungut sind, plan das nicht, geh nicht an Ort an, wo du weißt, da kommt nicht gut raus. Mach es einfach nicht. Halt dich vom Bösen fern. Und dann kannst du es voll geniessen. Dann landest du nämlich auch nicht irgendwo in einem Graben rein, weder mit dem Velo noch mit dem Auto, noch mit der vollen Einkaufstasche zu Fuss. Mit diesen Gedanken möchte ich gerne auch die Predigtreihe abschließen über die Furcht des Herrn. Aber mit dem Wunsch, dass wir es umsetzen, in der Anbetung, in der Liebe, der Unterordnung, im Gehorsam Gott gegenüber. Weil der Franz und der Tobias, beide haben es heute Morgen gesagt, der, der ist als Baby zu uns, wird kommen als König und Herr. Und vor ihm werden wir stehen, und er wird Bücher aufmachen und er weiß, was dort drin hineingeschrieben ist, was du und ich gemacht haben. Ich persönlich, ich glaube, dass dort, wo wir Gott echt um Vergebung bitten tun für ungute Sachen, dort löst er einfach. Aber ich möchte am Schluss nicht ein Buch haben, das einen Haufen leere Seiten drin hat. Ich möchte gerne, dass dort auch steht. Und Susi hat es probiert. Und ich wünsche mir das auch für dich, dass ganz viel Gutes von dem darf drinstehen, was du einfach gemacht hast, im Vertrauen auf Gott, weil du ihn vor Augen gehabt hast, weil du das Böse gemieden hast. Dort steht dann vielleicht, und Marlies änderte ihre Pläne und blieb zu Hause. Weil wir ja genau wissen, was Marlies ab und zu macht. Ich möchte gerne mit euch noch beten, fragen Sie selber. Vater im Himmel, es ist wirklich so, manchmal bist du auch wie ein recht strenger Erzieher. Aber ich glaube, dass du manchmal auch so streng musst sein, einfach weil wir nicht verstehen, weil wir nicht begreifen, dass deine Wege wirklich gute Wege sind für uns. Und ganz ehrlich, Vater im Himmel, irgendwo bin ich auch froh darum, dass du das bei uns nicht einfach durchgehen lässt. Wo würden wir hinlaufen, wo würde ich hingehen, wenn das schlechte Gewissen würde fehlen, wenn ich nicht wüsste, wie jetzt du möchtest. Ich bin froh, dass du mich in deiner Liebe an die Hand nimmst. Und ich möchte dich bitten für mich und für uns alle, dass dort, wo du merkst, wo wir auf einem unguten Weg sind, dass du uns wie der Vater dort bei dem Schulhaus einfach abpassen tust. Ich möchte nicht, dass wir dir entwischen können und wir irgendwie können einfach etwas Ungutes weitermachen, ohne dass wir merken, dass du damit nicht einverstanden bist. Weil Vater, du weißt, wenn der Moment kommt, wo wir durch Jesus dir begegnen, und dann möchten wir auch können voller Respekt und voller Liebe vor dir stehen und uns nicht hinter jemand anderem müssen verstecken, weil Sachen nicht gut sind. Und Jesus, wenn du morgen wiederkommst, wäre es am allerschönsten, wenn wir uns alle könnten entspannt auf das freuen und einfach könnten sagen, Herr, komm und komm und übernimm du alles in meinem Leben, übernimm du mich so, wie ich bin. Danke für Liebe von dir. Danke für Weihnacht. Danke für die vielen Lichter. Und dass sie unser Herz hell machen, unser Leben, und wir einfach Sachen noch in Ordnung bringen können. Danke für Gnadenzeit. Amen.